Der nächste Schütze für den FC Lustenau bringt er die Entscheidung. Abwehrchef Christoph Kobleder tritt an. Verwandelt bombensicher zum 7:6-Sieg für den FC. Jetzt gibt es kein Halten mehr im Herrenried. Der FC Lustenau gewinnt nach 20 Jahren Pause zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den Cup.
Auf geht's, FC Kämpfen und Siegen!
Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Ich bin heute in Vorarlberg und ich bin in Lustenau in der Holzstraße. Hier ist nicht nur ein wunderschönes Stadion, das ganz, ganz viel Tradition atmet, sondern hier ist die Nummer 1 von Vorarlberg beheimatet, nämlich der erste in Vorarlberg gegründete Fußballclub. Und ich habe ganz wunderbare Gäste in meinem Podcast heute eingeladen. Wir haben bereits mit Kurt im ersten Teil die erfolgreiche Zeit vor dem Krieg, die anspruchsvolle Zeit nach dem Krieg und das Hoch in der zweiten Liga, die damals erste Liga war, des FC Lustenau besprochen. Und es hat sich schon ein wenig angedeutet, dass 2013 eine nicht so gute Zeit hier begann. Und deswegen haben wir uns noch zwei Gäste hinzugeholt. Ich freue mich, dass Kurt wieder dabei ist. Hallo Kurt.
Hallo.
Und wir haben Julian, den aktuellen Obmann, dabei. Servus Julian.
Servus, hallo.
Was verbindet dich mit dem FC Lustenau?
Eine ganz tolle Zeit. Ich bin mit 16 Jahren aktiv zum Verein dazugekommen durch den Fanclub. Hatte aber davor schon eine jahrelange Verbindung, weil meine Großeltern direkt neben dem Platz wohnen. Und ich sage immer, es war der inoffizielle VIP-Bereich auf der Terrasse zum Platz hin. Durch den Fanclub bin ich eigentlich dazugekommen. Starke Emotionen, wenn man zurückdenkt in diese Zeit, was man hier aufgebaut hat. Und es war eine Herzensangelegenheit, hier dabei sein zu dürfen, zu bleiben. Und ab 2013 eigentlich, wo sich das Ganze entwickelt hat mit der Insolvenz, bin ich stärker dazugekommen. Bin seit knapp 7 Jahren jetzt im Vorstand auch. Habe mich hier hineingearbeitet über Fanclub, Fanbeauftragter, Nachwuchs und zum Schluss hin jetzt natürlich aktuell zum Obmann.
Zunächst ganz herzlichen Glückwunsch zu deiner kürzlich stattgefundenen Hochzeit.
Dankeschön.
So, aus der Fankurve in die Vorstandstätigkeit, das ist nicht selbstverständlich. Es ist letztendlich konsequent, aber nicht selbstverständlich. Wie kriegst du das zeitlich alles hin? Hast du ein großes Team hier im Verein?
Ja, wir hatten eigentlich immer sehr viele Menschen, die mitarbeiten. Ich glaube, dass nur dadurch möglich ist, das Ganze hier zu stemmen. Zeit ist, glaube ich, das wertvollste Gut. Das ist so. Und das spürt man hier, aber trotzdem, es ist auch wert zu investieren.
Dein schönstes Spiel, was du hier erlebt hast und dein schlimmstes Spiel, was du hier erlebt hast?
Also das schönste Spiel, ich sage jetzt einmal in den letzten Jahren oder seit ich dabei bin aktiv, das war sicherlich dieser Derby-Sieg, das 1:0 nach knapp 6,5 Jahren im Reisow-Stadion damals. Das war Gänsehaut pur. Und eines der schlimmsten war sicherlich jenes, wo man dann das letzte Spiel gehabt hat oben und nicht mehr wusste, wie es weitergeht mit dem Verein.
Da wollen wir sofort drüber sprechen, aber ich freue mich noch einen dritten Gast hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Oma, herzlich willkommen.
Hallo.
Du warst lange Zeit Obmann gewesen, richtig?
Ganz genau.
Das hat in dieser schwierigen Zeit 2013 begonnen oder schon davor?
Aktiv dabei im Vereinsgeben war ich ab 2013.
Wie bist du zu dem Verein gekommen? Hast du hier gespielt, Fußball?
Ja, ich habe mit 5 Jahren beim FC Lustenau begonnen, 1978, bin immer noch aktiv. Wir haben eine große Altherrenmannschaft. Wir spielen immer noch zweimal die Woche, Montag und Donnerstag, im Holz, im Stadion der Holzstraße, Altherrenfußball und sind eine riesige Truppe. Gerade am Montag waren wir 10 gegen 10. Und die dritte Halbzeit ist natürlich die wichtigste.
Warum war es für dich der FC Lustenau und warum nicht ein anderer Verein, den es ja in Lustenau wohl auch geben soll?
Vielleicht zur Historie oder zu meiner persönlichen Herkunft. Meine Eltern kommen ja aus Pakistan, sind dann Ende der 60er nach Lustenau gekommen, über Deutschland, über Salzburg aufgrund der Textilindustrie. Ich wollte dann einen Sport betreiben und ich war ja an beiden Plätzen. Mein Vater ist bei mir zunächst an Austria-Platz oder ins Reichshofstadion. Da war zufällig an diesem Tag kein Training. Im Stadion der Holzstraße war Training. Und so bin ich eigentlich zum FC da gekommen. Wir hatten jetzt keine familiären Verbindungen und auch keine familiäre Tradition zum FC Lustenau. Und das war reiner Zufall, aber ein schöner Zufall. bin. Also seit 1978 eigentlich die gesamte Familie gehört zur FC-Familie.
Und du hast dich von Anfang an wohlgefühlt?
Es war eine wunderschöne Zeit im Nachwuchs. Bei den Altären sind immer noch 7, 8, mit denen ich mit 5 begonnen habe zum Fußballspielen. Und wir sind immer noch mit, auch wenn ich die anderen treffe, befreundet. Es waren nicht immer die Siege oder Niederlagen, sondern wir waren einfach eine Truppe, die ja miteinander aufgewachsen ist.
Das spricht ja aber, wenn das so lange hält, spricht das ja für ein sehr funktionierendes Vereinsleben, weil zwangsläufig gehen ja die Lebensstränge immer in andere Richtung. Was macht denn das Vereinsleben hier so für dich so lebens- und liebenswert offensichtlich?
Der FC Lustenau, der kurz jetzt wahrscheinlich erzählt, hat das Thema Vereinsgemeinschaft immer zelebriert. Es gab sehr, sehr viele soziale Aktivitäten. Und wir im Nachwuchs, es waren einige Spielerväter, aber auch Funktionäre dabei, wir haben sicherlich im Jahr 2, 3 Ausflüge gemacht. Oft, ich kann mich erinnern, nach Meersburg, nach Deutschland, wunderschöne Turniere. Wir waren in Bonn, waren an anderen Plätzen, waren in der Schweiz auf Turniere und das hat uns geprägt. Wir waren miteinander unterwegs und sind da miteinander, haben wir die Kindheit und Jugend verbringen können. Ich kann mich nicht an viele Meistertitel oder Turniersiege in ein oder andere Jahr, aber was uns geprägt hat, der Zusammenhalt und auch das generationenübergreifende. Da gab es dann Sponsoren, das fällt mir jetzt ein, Kunstinstallationen, das hat jahrelang jedes Auswärtsturnier bezahlt und begleitet. Er war aktiv mit dabei. Und da gibt es viele, viele stellvertretend für ganz, ganz viele Lustenauer Unternehmer, denen die Next Generation, also die Jugend einfach am Herzen war.
Ich habe ein Interview von dir gelesen, was mich sehr beeindruckt hat, wo du gesagt hast, ich bin hier immer willkommen gewesen und habe deswegen mich entschieden, dann irgendwann diese Obmann-Tätigkeit zu übernehmen, weil du etwas zurückgeben willst. Ist dein Beispiel, belegt das nochmal, was für eine Integrationskraft dieser Fußball hat? Also was das für eine Gemeinschaft bilden kann? Oder sagst du, das hat damit überhaupt nichts zu tun? Ist einfach dieser Verein, der was ganz Besonderes ist, habe ich ja immer wohl gefühlt.
Nein, ich denke, es gilt allgemein für den Sport. Diese Integrationskraft, diese immense, egal ob einer Rasil, Adahan, Omer oder Alexander geheißen hat, am Fußballplatz war man eine Einheit mit allen positiven und negativen Begleiterscheinungen. Natürlich hat es einen oder anderen Streit gegeben, man war eine Mannschaft, sobald man das FC-Dress anhatte, war man eine Truppe. Und nicht nur am Platz, sondern auch privat. Oder egal, dann, die einen haben eine Lehre bekommen mit 15 Jahren, haben höhere Bildung gemacht, die einen sind studieren gegangen, die anderen sind weggezogen. Aber am Schluss, wenn man sich trifft, ist das einfach eine Einheit, wenn man so viel miteinander positiv erlebt hat.
Julian Omer, wir haben aus dem ersten Teil eine Frage, ist noch offen geblieben. Bevor wir jetzt so ins Archiv gehen, wollten wir euch nochmal fragen. Begonnen hat es ja alles mit Schwarz-Rot-Gold und irgendwann ist es blau-weiß geworden. Könnt ihr ungefähr sagen, wann es blau-weiß geworden ist?
Das Blau-Weiß kam mit dem ersten Leibchen, das war 1910. Da gab es eine Sitzung, da hat damals der Vorstand mitbekommen, dass die Farbauswahl vielleicht doch nicht so positiv ist. dann haben sie damals eine hitzige Diskussion geführt in einer Generalversammlung und dann hat einer einen Auftrag bekommen, er soll eine Farbe aussuchen. Und zum Schluss war es dann blau. Und das wurde 1910 dann eingeführt und später dann kam dann zum blauen Dress noch ein bisschen weiße Streifen dazu und ab 1920 war es dann so, dass das Oberteil immer blau war, die Hose immer weiß und seitdem sind wir eigentlich blau-weiß unterwegs mit einer kurzen Unterbrechung.
Wunderbar, dann ist das auch aufgelöst, aber wir müssen uns einem schwierigen Thema wenden, die Zeit 2013. Wir haben die letzte Saison 2011, 2012, 3 Vorarlberger Vereine, Altach, Austria und der FC Lustenau in der ersten Liga, die zum wiederholten Male die zweite Liga ist oder die zweite Stufe. Jetzt ist es ja auch da mit dem Namen sauberer als in der zweiten Stufe. Man war recht erfolgreich und hat dann die 2011, 2012 auf dem 9. Platz beendet und glaube ich da schon die Klasse nur gehalten, weil dem LASK die Lizenz entzogen wurde, richtig? Das heißt, man war zu dem Zeitpunkt sportlich schon nicht ganz souverän, oder?
Wohl, kann man so sagen.
Doch. Ja, das kann man so sagen.
Haben wir Glück gehabt, ja, sonst wären wir da auch weg, ja.
Dann vielleicht, Julian, was ist 2013 dann nacheinander passiert?
Da würde ich das Wort fast dann an Oma übergeben, weil Oma war damals federführend in diesem Team, auch mit der Mission 1907. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, ein prägendes Thema innerhalb des Vereines, weil durch diese, ja, durch diesen Aufwand, diesen Einsatz wurde dieser Verein schlussendlich dadurch gerettet. Und Oma war von Anfang an damit dabei und war eigentlich federführend, war die zentrale Person in dieser Geschichte.
Ich denke, es hat 2011, 2012 schon begonnen. Man hat gemerkt, dass die finanziellen Mittel enger werden. Es gab die Finanzmarktkrise, das Thema Sponsoring war schwerer. 2012, 2013 gab es im Sommer, Herbst erste Überlegungen zur Zusammenstellung der neuen Mannschaft. Schlussendlich hat man dann im Winter 2012, Anfang 2013 erkannt, dass der Weg im Profifußball nicht mehr so weitergehen kann. Das hat sich abgezeichnet. Gleichzeitig war es ein Bestreben des Vereines, als auch der Bundesliga, dass der Verein die Saison fertig spielen konnte. Uns wurde dann im März 2013 die Lizenz entzogen oder nicht erteilt, wurde automatisch an die letzte Reihe gereiht in der Bundesliga. Und es war klar, dass dann der FC Lustenau in den kommenden Jahren nicht mehr im österreichischen Profifußball sein wird. Ich habe da die Chronologie. Das war am 13. März. Die Bundesliga gibt bekannt, dass FC Lustenau 1907 aufgrund mehrfacher Verstöße gegen das Lizenzierungsverfahren aus der ersten Liga absteigen muss. Also damals erste Liga, wie du vorher gesagt hast, zweite Liga. Am 20. März, eine Woche später, wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Da gab es Schulden laut Kreditschutzverband in der Höhe von rund 1,3 Millionen Euro. Und dann gab es die große Frage, wie geht's weiter? Der Großteil der Mitglieder, der Spieler, der Fans, des Umfeldes hat sich langsam damit abgefunden, dass der Verein wahrscheinlich Konkurs gehen muss, dass man dann in der einen oder anderen Form eine Neugründung, neuer Name, es gab damals, stand im Raum FK Lustenau, Fußballclub Lustenau. Man hat dann die Idee gehabt, wie bei anderen Vereinen in Österreich, wie beim GAK oder beim FC Tirol oder Wacker Innsbruck ein paar Jahre später, dass man dann wieder wechseln kann, sofern das rechtlich möglich war. Und dann gab es aber eine Truppe, waren in Summe 10, in diesem Steuerungsgremium haben wir es genannt, wo gesagt hat, der FC Lustenau mit dieser langen Tradition, 100 Jahre, über 200 Kinder im Nachwuchsfußball, da gibt es wahrscheinlich eine Kraft und man muss es doch versuchen, zumindest technisch gesprochen einen Ausgleich herbeizuführen, damit man die Farben, die Tradition, die Vereinsregisternummer alles beibehalten kann. Dass man zumindest einen Versuch startet. Wenn es dann nicht klappt, gab es immer noch, oder hätte es gegeben, Plan B mit Neugründung. Es gab auch gute Gespräche mit der Gemeinde, mit den wichtigsten Stakeholdern, dass man zumindest den Nachwuchs dann weiterführen kann, damit die noch eine Heimat haben. Genauso gewährleistet werden kann, dass man im Holz und plus am Wiesenrhein weiterspielen kann, plus mit dem Fußballverband, dass die Nachwuchsmannschaften eingegliedert werden im regulären Betrieb. Aber es war unser Anspruch, den Verein nicht Konkurs gehen zu lassen, sondern über Ausgleichsverfahren zu sanieren. Am 21. April, sprich einen Monat nach der Öffnung des Insolvenzverfahrens, hat sich die Steuerungsgruppe öffentlich formiert und kommuniziert, dass man innerhalb von 4 Wochen 150.000 Euro an Spendengeldern benötigt, um die 20%-Quote erfüllen zu können.
Kannst du jetzt 20%-Quote vielleicht nochmal erklären für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das nicht hacken?
Also in Österreich gibt es sozusagen zwei Verfahren zur Sanierung von Unternehmen, Vereinen. Das eine ist Konkurs. Man bezahlt 0% an die Gläubiger. Der Verein wird aufgelöst, das Unternehmen wird aufgelöst. Man beginnt mit einem neuen Namen mit 0 Schulden. Oder das andere, man hat da Verantwortung gegenüber Mitgliedern, man hat da Verantwortung gegenüber den Kindern, den Eltern, genauso den Lieferanten, genauso gegenüber der Gemeinde, dem Land, dem Fußballverband, dass man es schafft, nicht 100%, aber 20% der offenen Schulden zurückzuzahlen und damit den Fortbestand gewährleisten kann. Und unser Ziel war es, diese 20% als Zeichen, man hätte sich einfach machen können, nicht zurückzahlen und neu gründen, zurückzuzahlen. Im wirtschaftlichen, aber auch im emotionalen Sinn.
Darf ich einen nochmal, bevor wir sagen, ob das funktioniert hat, ist denn die, wo kamen die Schulden alle her? War das nur Spieler, dass man zu viel, also was war die Ursache für diese schwierige Situation? Waren das, also es gibt den Klassiker Schweinereien und es gibt den Klassiker, man wollte hoch hinaus und hat sich da übernommen. Und manchmal gibt es eine Mischung von beiden. Was war denn hier die Ursache für die Probleme?
Im Detail kann ich es nicht mehr sagen, aber es war natürlich von diesen 1,3 wurden dann ungefähr 1 Million akzeptiert als Forderung. Ein bisschen weniger, wenn ich mit 20% rechne. In dem Fall 5 mal 150, 750.000 waren dann sozusagen die Verbindlichkeiten. Davon war der Großteil Personalkosten, Löhne, Gebietskrankenkasse, sprich Sozialversicherung, Finanzamt und dann noch die wichtigsten Lieferanten. Bier, Würste, Hamburger, Limonade, Gemeinde, Kommunalsteuer, Pacht. Ich denke, das hat wahrscheinlich 80-90% ausgemacht und dann waren noch ein paar sonstige dabei.
Wie war die Resonanz oder wie war das Konzept zu sagen, wir binden die Mitglieder ein, um diese Summe zu erreichen? Ja.
Der Anspruch war eben, zurückzuzahlen. Wir haben die Mission 1907 gegründet über diese Steuerungsgebung und haben sehr transparent und aktiv kommuniziert. Gesagt, es geht um die 100-jährige Geschichte des FC Lustenau. Hier muss es doch eine Kraft geben. Wir haben es dann tatsächlich geschafft, innerhalb von 4 Wochen nicht nur die Summe von 150.000, sondern über 200.000 einzusammeln. Und das ist, glaube ich, die schönste Thematik, vielleicht aber auch die negativste. Es haben nur 95% der Spendensumme kam über Privatpersonen, die einen direkten Bezug hatten zum FC Lustenau zusammen. Oder umgekehrt gesagt, von ehemaligen Profitrainern, von ehemaligen Profispielern, vom ehemaligen Profi-Umfeld kam de facto gar nichts. Das hat mich total überrascht. Wir waren ja viel optimistischer und haben gesagt, da haben so viele tolle Spieler über 10 Jahre in der zweiten Bundesliga schöne Karrieren gemacht. Der Kurt hat es wahrscheinlich erzählt, viele haben ja international und national Karriere gemacht. Wir haben gedacht, da kann einer locker 5.000 Euro, 2.000 Euro, 1.000 Euro zurückzahlen. Aber nein, dem war nicht so. Da kam de facto nichts. Es war der Großteil aus Lustenau, beziehungsweise die mit dem FC Lustenau verbunden waren, zum Teil jetzt in Wien oder irgendwo anders leben, gespendet haben. Der Fanclub, junge Kerle mit damals Anfang 20, haben einfach 1.907 Euro gespendet. Ganz, ganz viele Privatpersonen, die 500 Euro, 300 Euro, 190,7 Euro gespendet haben. Und ich habe noch ganz eine schöne Geschichte heute gefunden. Hallo Umi, also mein Spitzname. Ich habe am Wochenende einen 40-Jährigen getroffen, der mir mit Stolz erzählt hat, dass er von den FC Lustenau 1907 auf ein Wochenende in Barcelona inklusive Ticket für ein Barca-Match verzichtet hat. Das gesamte Geld wurde der Mission 1907 gespendet. Und da geht mir jetzt immer noch das Herz auf, wenn ich die Geschichten anschaue. Und wir haben es dann innerhalb von einer ganz kurzen Zeit, sprich bis zum 23. Mai, da war die gerichtliche Sitzung, da wurde dieser Ausgleich dann akzeptiert, geschafft. Und das Zweite, glaube ich, ganz, ganz Zentrale war, wir haben uns auch aktiv damals entschieden gehabt, wir hätten ja die Möglichkeit gehabt, in der Regionalliga West, in der dritten Liga durchzustarten. Sind aber tatsächlich gestartet in der 7. Liga, in der 2. Landesklasse. Warum? Wenn wir gesagt haben, ein Neuaufbau kann nicht funktionieren, wenn wir mit einer ganz jungen, unerfahrenen Mannschaft in der dritthöchsten Liga spielen. Dann sind wir zwar schnell vielleicht in der 4. Liga, wenn wir absteigen, aber wir können nicht einen Neuaufbau damit beginnen, dass wir jedes Spiel mit 5-0, 7-0, 10-0 verlieren. Da würde man die gesamte geplante Aufbauarbeit eigentlich vernichten. Und ein drittes ganz relevantes Thema gab es damals. In der Strategieentwicklung haben wir das Segment Fußball Plus neu gegründet. Fußball Plus war eine Initiative aus dem Steuerungsgremium. Fußball kann mehr. Da ging es um letztlich im weitesten Sinne Integration, im kleinsten Sinne um das Thema Bildung und Bewegung. Wir haben damals begonnen, zwei bis dreimal am Nachmittag Kinder am Fußballplatz zu betreuen.
Mit Schularbeiten und so weiter.
Ganz, ne? Genau. Zunächst ein köstliches Mittagessen. Die Kinder kamen direkt von der Schule, mussten aber nicht in der Schule bleiben, also kein Zwang, sondern kamen ins Stadion an der Holzstraße. Hab mein gesundes Mittagessen erhalten, wurde am Nachmittag von qualifizierten Lehrern betreut. Konnten bis 16.30 Uhr, 17 Uhr bleiben und das dreimal die Woche. Wir haben dann auch angefangen mit Camps, Sommercamp, ganz normal, aber kein reines Fußballcamp. Übrigens, es gibt immer noch kein reines Fußballcamp. Es war immer noch für Jungs und Mädels geöffnet, mit allen möglichen, mit Übernachtung, Kino, Eishockey, Landhockey, Baseball, am Fender, also am Berg in Bregenz spazieren zu gehen. Kein reines Fußballcamp, sondern geöffnet für alle und ein ganz wichtiges Camp Fit for School. Letzte Ferienwoche, jeden Morgen von 8 bis 12 Deutsch, Englisch, Mathe, damit die Kinder gut vorbereitet in die Schule gehen können. Und aus diesem Fußball-Plus-Initiative ist entstanden ein sehr erfolgreiches Mädchenfußballprojekt. Die jetzige U15 waren alle Mädels fast, also 90% der Mädels, im Fußball-Plus-Nachmittagsprojekt und haben damit die ersten Berührungspunkte zum FC Lustenau erhalten.
Ich muss nochmal nachfragen. Also es sind so viele Sachen. Ich muss nochmal ganz, ich fange noch erst nochmal bei der Mission 1907 an. Ihr habt geschafft, das Geld zusammenzubekommen. Es gab ja aber noch mehr Aktionen. Also ich habe einen Emil Stollenfuß gefunden, ein Künstlerprojekt, wo ihr im Prinzip aus dem, vom Gründer her, das in die Kunst getragen habt. Also mich hat das sofort begeistert, habe ich gedacht, Fußball, Holzstraße, Holztribüne, harte Jungs. Kam das an, dieses Kunstprojekt? Es ist so ein wunderbarer Kontrast, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass da auch viele Fragezeichen sind, dass so gesagt wird, ja, soll uns das jetzt was helfen oder so. Wie ist das aufgenommen worden?
Es war ein super Projekt. Der Künstler heißt Marco Spitzer, ist ein persönlicher Freund von mir. Hat uns übrigens bei der Mission 1907 auch unterstützt mit sehr, sehr viel Input im Bereich Pressearbeit, Marketing, aber auch im Bereich Kommunikation. Und Emil Stollenfuß war ein Projekt, Emil Brüschweiler, der Gründer vom FC Lustenau, eine Reminiszenz an ihn. Und es ist sehr, sehr gut angekommen. Wir hatten 11 aus Bronze, die waren sofort weg. Und von den 100 anderen aus Plastilin gibt es, glaube ich, kaum noch welche. War ein super Abend, Weltklasse-Event und hat viel Aufsehen.
Genau. Und damit auch noch Unterstützung erzeugt, Werbung genau. Für das Projekt erzeugt, etc. Wie ist das Thema Neustart ganz unten bei den Fans angenommen? Also es ist ja auch so ein Thema, man trennt sich von dem Traum Profifußball, es sind andere Gegner, wo vielleicht nicht so viel, wo man selten auf eine gegnerische Fangruppe trifft, was ja auch manchmal Ziel ist, sich gegenseitig hochzupushen, wer ist besser und so weiter. War da sofort Zustimmung für das Konzept des Vorstands oder gab es da auch kritische Stimmen?
Nein, zu diesem Zeitpunkt gab es klare Zustimmung. Ich glaube, wir haben alle am selben Seil gezogen, weil auch jeder wusste, um was es geht. Es ging um den Verbleib des Vereines, um den Erhalt des Vereines. Und das stand über allem anderen Themen. Dass man unten angefangen hat in der zweiten Landesklasse, es war natürlicherweise ein Kulturschock, ein riesiger Kulturschock. Wir sind bis heute noch, wenn man in ein anderes Stadion, wenn man so nennen darf überhaupt, wenn wir da hinfahren und auswärts dabei sind, es sind die Mehrzahl der Zuschauer sind immer Lustenau. Also wir sind bis heute noch die Mehrzahl von allen. Aber was sehr wohl der Fall war, damals, wo wir abgestiegen sind, sagten sich viele, jetzt erst recht. Es gab aber auch welche, die sagten, es interessiert uns nicht mehr. Also man merkte schon, wo war der Kern, wo war das von den Personen, welche Personen stehen wirklich dahinter und welche Personen waren dabei, ja, weil es ja zweite Bundesliga eben war. Was wir dadurch erlebt hatten, oder das Glück, was wir auch hatten, damals in der zweiten Landesklasse, also in der siebten Liga, damals war noch von unserem Ortskonkurrenten das 1B auch noch in der Liga. Und jetzt war das erste Spiel. Man hatte gleich einmal ein Derby und das hat dann schon wieder gewisse Emotionen geweckt. Also es ging irgendwie ein fließender Übergang. Und das konnte man mitnehmen. auch mit dem sportlichen Vollkunden. Und dadurch hat sich das alles irgendwo stabilisiert. Und wenn ich jetzt da hinsehe, natürlich, es würde sich jeder freuen, wenn es mal einen anderen Gegner geben würde mit einer Fankultur. Das macht Spaß, wie du gesagt hast, man pusht sich auf. Es sind Emotionen im Spiel noch viel, viel mehr wie sonst. Aber grundsätzlich konnte man es überstehen und weitermachen. Wenn man jetzt auf die Kurve sieht bei den Spielen, sie wachsen wieder, es kommen die Leute wieder dazu, viele Junge auch, die wieder mit dabei sind, es gefällt den Jungs und die sind aktiv, also die arbeiten auch mit im Verein, machen viele, viele Aktionen, gerade auch im Marketingbereich, die sind Montag bis Sonntag sind die dran und eine tolle Geschichte.
Würdest du sagen, das aktuelle Miteinander, also Kurve und Verein, weil natürlich ist es immer eine schwierige Situation. Als Vorstand hast du eine andere Sichtweise. Es gibt auch mal Punkte, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Habt ihr das komplett integriert? Habt ihr ein Gremium gefunden, wie ihr euch austauscht?
Es sind im Vorstand sind von den 5 Personen 2 dabei, inklusive mir jetzt, wo wir aus der Kurve kommen. Also wir kennen dieses Denken. Wir leben es auch. Natürlicherweise, wenn man im Vorstand dabei ist, sieht man auch die anderen Dinge, wo man einfach sich in gewissen Bereichen anders verhalten muss, anders denken muss. Das kommt einfach dazu, das kommt automatisch. Wir haben einen sehr, sehr engen Austausch. Wir sitzen oft gemeinsam zusammen, Fankurve und wir. Und es ist ein gegenseitiges Verständnis da. Ja. Es gibt natürlicherweise Punkte, wo man sich ein bisschen aufreibt. Aber zum Schluss geht man wieder gemeinsam auseinander und marschiert in eine Richtung. Und ich glaube, dass das momentan die große Stärke ist in unserem Verein und weshalb, dass wir auch so schnell auch wachsen in der Zuschauerzahl, weil man einfach spürt, dass es ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander.
Ist ein großes Pfund dieses Stadion, weil es einfach sehr eng im Miteinander ist. Du bist nah am Spielfeld dran. Du musst dich quasi hier treffen. Du kannst dich ja kaum verlaufen, dass du irgendwo an einem Rand bist. Und ist natürlich, das ganze Stadion atmet irgendwie Geschichte. Das ist so unglaublich, finde ich.
Genau, ja. Ja, das Stadion, ich sag's immer gerne so, jeder, wo durch das Tor läuft bei uns, egal was er draußen ist, beruflich, was für einen Stand er hat, wenn er hier durchgeht, dann sind wir alle gleich. Da gibt's keinen Unterschied. Und wie du gesagt hast, man trifft sich hier automatisch. Man kann sich nicht über den Weg laufen, egal wie viele Personen hier sind. Es ist ein Miteinander, es muss ein Miteinander auch sein, eine Gemeinschaft sein und eine Gemeinschaft, die an etwas glaubt. Und wir glauben einfach daran, dass dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, mit dem Nachwuchs damals, wo wir uns ganz klar bekennt haben, 2013/14 nach dem Abstieg, wo wir wirklich sehr viel investiert haben in die Richtung. Und jetzt sieht man auch, wenn man die Mannschaft ansieht, dass einfach sehr viele Eigenbauspieler dabei sind. Wir haben hauptsächlich Lustenauer im Kader. Und das gefällt den Leuten, das gefällt den Fans, die sind da zu 100% dahinter. Und ja, das Stadion, das ist Geschichte, das ist einzigartig meiner Meinung nach. Ich kenne so das nicht, nichts Vergleichbares. Vielleicht das Stadion von der Vienna, wo noch eine gewisse Geschichte, wo auch eine große Geschichte dahinter ist. Aber hier ist es kompakt. Wenn hier 700 Leute sind, dann hat man ein Volksfest.
Kurt, als es hieß, es geht ganz unten neu los. Du mit deiner Erfahrung, manchmal prallt das ja dann in den Vereinen auch aufeinander, dass die Älteren sagen, macht nicht so einen Mist, wir müssen dort unten nicht mitspielen, wir müssen an die alten Zeiten erinnern. Wie hast du das wahrgenommen? Oder ihr, also diejenigen mit den großen Erfahrungen, habt ihr gesagt, es ist gut, dass wir weiterleben und Hauptsache wir starten? Oder hast du gesagt, Mensch, es war so schön in der zweiten Liga. Wie war so deine Assoziation?
Ja, die zweite Liga war ja wirklich sehr schön und hat jedem gefallen, aber jeder hat im Hintergrund irgendwie leicht Bedenken gehabt, kann das auf Dauer gut gehen, weil man das Dilemma mit dem Stadion da draußen, mit der ganzen Sache gesehen, da kommt man nicht vorwärts. Wir sind nicht Herr der Lage, wir können nicht wirtschaften, wir können nicht machen, was wir gerne machen würden. Deshalb war es immer ein Problem. Und von dem Moment, wo das wieder gekommen ist und das Gescheiterte ins Gute gebracht wurde, ist bei uns wieder vorwärts gegangen. Warum? Weil die Leute das lieber haben, wenn man eigene Spieler hat, wenn man, ich sage immer, Sieg ist egal, ob du im Europacup oder in der 10. Liga, ein Sieg ist Sieg. Oder? Und das wird gefeiert bei uns, egal. Dann sind wir dort, hat man gewonnen und das freut die Leute. Und da jammert keiner, ich meine, in der Liga oder in der Liga, das kommt bei den Leuten an. Das ist unser großes Plus, das muss man sagen. Weil, wie gesagt, die Wirtschaft, erstens, das muss man natürlich unseren Leuten sagen, wir haben sicher die beste Wirtschaft im ganzen Land, mit Abstand die beste. Erstens gibt es alles und alles in guter Qualität und das trägt alles dazu bei, dass da immer was los ist. Oder? Und das gefällt einfach den Leuten.
Und mit dem Neustart war die finanzielle Geschichte komplett bereinigt, oder? Das war erledigt.
Es war komplett erledigt und es gab ja dann auch schöne sportliche Zeiten. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft ist ja dann laufend aufgestiegen. Und wir haben ja auch Vorsorge getroffen, was die Satzung anbelangt hat. Damals im Krisenjahr 2013 haben wir noch zwei wichtige Punkte implementiert. Das eine war, es ist satzungsmäßig verboten, dass der FC Lustenau als Verein Bankschulden haben darf. Und zweitens, es ist satzungsmäßig verboten, dass Mitglieder oder Dritte eine Haftung für den FC Lustenau übernehmen können. Das heißt, automatisch war das Thema Verschuldung, Fremdkapital, Bankschulden außen vor.
Aber das ist was Besonderes, oder? Das habe ich so noch nicht gehört, oder?
Den Verein gibt es jetzt seit 115 Jahren und man lernt aus Krisen und muss auch Vorsorge treffen. Und das war eines der Learnings, dass man damals gemeinsam in der breiten Diskussion, wie wir den Verein aufstellen wollen, auch die rechtliche Komponente betrachtet haben und geschaut haben, dass so das nicht mehr passieren kann. Was passiert automatisch? Man spielt in jener Liga, wo man sich's leisten kann. Einnahmen versus Ausgaben müssen höher sein.
Ja, wir haben die im Jahre 60 bereits sechsmal neue Satzungen geschrieben, im Jahre 60. Oder von den Alten noch, oder also dann sind die unmöglich sind, dann haben wir es dann adaptiert. Dann haben wir dann in den 70er Jahren wieder verschiedene Punkte geändert. Also sind wir dann alle Jahre wieder, dass man verschiedene Sachen weggenommen hat. Und dann hat man dann vor allem, haben wir dann in den 70er Jahren hineingebracht, dass jede politische Tätigkeit, also laut Vereinsgesetz verboten ist. Also es gibt nie eine politische Agitation auf dem Platz. Es darf keine politische Partei Werbung machen beim Stadion. Die wollten zum Beispiel im Restumstand bei der Gemeindewahl Plakate aufhängen, beide Parteien oder alle drei, habe ich alle weggetrieben, oder? Weil gesagt, da gibt es keine politische Agitation, da tun wir Fußball spielen. Politik können wir bei mir was beim Tafern unten machen, aber nicht mehr im FC-Stadion. Oder? Und, weil das muss einfach sein. Eine Politik in einem Verein hat null und nichts zu tun. Das gibt immer böses Blut und immer Schwierigkeiten.
Oma hat es angesprochen, seit 2013 geht es sportlich bergauf oder ihr habt viele Erfolge. Julian, was sind so die markantesten Erfolge seit dieser Zeit, die dir so in Erinnerung geblieben sind?
Ich glaube, es sind alle Erfolge. Wenn man sich das ansieht, wir sind damals mit unserem 1B in der allerletzten Liga gestartet. Wir sind in der 7. Liga mit unserer ersten Mannschaft gestartet. Wir befinden uns nun mit der ersten Mannschaft in der 4. Liga und mit dem 1B in der 6. Liga. Wir haben seitdem den VfV Cup, den Vorarlberg Cup gewonnen. Das war letztes Jahr einer der schönsten Titel, die wir holen konnten in den letzten Jahren. War eine sensationelle Stimmung dort auch. Ich glaube, die haben alle bis heute noch in Erinnerung. Das war schon fast eine Derby-Stimmung, die man damals hatte, obwohl man gegen einen befreundeten Verein gespielt hat. Das war ganz eine tolle, einzigartige Stimmung. Grundsätzlich muss man sagen, die Entwicklung und der Weg, den wir gegangen sind, wirklich konstant gegangen sind, wo wir daran festgehalten haben und sehr viel Zeit, auch finanzielle Mittel investiert haben, ohne externe großartig dazu zu kaufen, sondern wirklich in den nachhaltigen, in unsere Leute zu investieren, das hat das geprägt. Und da sieht man auch, wir sind noch lange nicht am Zenit. Ich bin überzeugt, dass der Weg weitergehen wird, dass wir auch in den nächsten Jahren noch zulegen können und das ohne, dass wir großartig irgendwelche externe Topspieler zuholen müssen, sondern das schaffen wir aus eigener Kraft und genau das zeichnet uns eigentlich aus momentan sportlich.
Dazu kommt sicherlich das Thema, das kann man auch an Zahlen ablesen, wir haben ja eine der größten Nachwuchsabteilungen in ganz Vorarlberg. Wir haben, glaube ich, bereits U6 inzwischen, bei der U7, U8 jeweils 30 Spieler. Das geht so weiter. Also das Nachwuchs, unser Rückgrat, unser Herzstück, das funktioniert einfach. Und inzwischen auch das Thema Damen. Und ich glaube, dieses Jahr sind es 3 Mannschaften im Frauenfußball. Dazu noch das Fußball-Plus-Projekt, wo viele gesagt haben damals, das wird es nicht lange geben. Das geht jetzt in die nächstes Jahr in die 10. Saison.
Und dieses Fußball-Plus-Projekt, das ist ja sensationell. Also das verbindet ja genau das, wo ein Verein dafür da gerade stehen soll. Das nimmt ja die Angst der Eltern, dass jetzt plötzlich das Mädchen oder der Junge sich nur noch um Fußball kümmert, sondern nimmt im Prinzip die Schule mit, hat damit gesellschaftliche Verantwortung. Das verbindet ja alles. Aber natürlich stellt sich mir die Frage, wie finanziert man das? Denn man kann natürlich die Lehrerinnen und Lehrer, also erstens sind sie nicht zahlreich verfügbar. Also es gibt überall einen Lehrermangel, ich kann mir vorstellen, in Österreich auch. Und das muss ja irgendwie finanziert werden. Also nochmal, das ist sensationell, das ist das erste Mal gelesen, habe es genau das, wozu ein Fußballverein da sein soll. Und das ist absoluter Mehrwert. Aber die Fragezeichen entstehen natürlich bei der Finanzierung.
Absolut, es war damals schon die Frage, auch unter den Mitgliedern soll man das Geld nicht verwenden für andere Zwecke. Wir haben es inzwischen geschafft, dass Fußball Plus eine ganz andere Unternehmerlandschaft anspricht. Nämlich solche, die nicht nur aus Lustenau stammen, sondern das Thema Fußball Plus spannend finden und darum das Projekt unterstützen. Es gibt einen eigenen Rechnungskreis, der verantwortliche Leiter Thomas Berger, der das übrigens seit 10 Jahren kontinuierlich betreut und auch den Damenaufbau mitbegleitet hat, genauso die Themen Richtung Inklusion. Wir hatten auch einige oder nach wie vor einige Themen rund um Thema Inklusion gestartet, die es nach wie vor gibt. Wir trainieren zum Beispiel alle 14 Tage mit beeinträchtigten Kindern. Super Projekt, ich war letztes Mal da, haben so einen Riesenspaß. Und darum sprechen wir da eine andere Klientel an. Und wir haben da auch größere Stiftungen. Eine darf man, glaube ich, namentlich nennen. Man hilft, ist vom größten Medienunternehmen in Vorarlberg, der VN, eine Initiative, und die unterstützen seit Jahren das Thema Fußball Plus mit substanziellen Mitteln.
Und Julian, die Mehrheit der Mitglieder unterstützt das mittlerweile auch mit der Stimme. Also diese kritische Haltung, die es zum Anfang auf sich gegeben hat, ist die jetzt weg oder ist die immer noch da?
Die ist absolut weg. Also es sieht jeder den Mehrwert. Und man sieht es auch in den letzten Jahren, wenn man das ein bisschen begleitet gesellschaftlich, was momentan los ist, welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt, sieht es auch jeder, dass es immer wichtiger wird, dass die Vereine hier auch Verantwortung übernehmen. Was natürlich leicht gesagt ist, aber schwieriger in der Umsetzung. Wir haben wirklich das Glück, dass wir Personen bei uns im Verein haben, die das mit Herzblut führen, die da zu 100% dahinter stehen. Und das wird auch von den Mitgliederinnen und Mitgliedern zu 100% unterstützt. Auch von der Gemeinde und vom gesamten Umfeld. Also da hat man wirklich ein ganz großes Feedback, ein positives Feedback rundherum. Und das merken wir auch innerhalb des Vereins.
Ja, wenn man bedenkt, dass jetzt im Hürger Sommer 90 Kinder im Sommercamp waren nach der Schule. 90 Kinder. Und wenn man, oder wie jetzt hier in der Gemeinde unterwegs ist mit dem Fahrrad und man Mädchen und Buben im FC-Dress durch die Gemeinde fragen, da hat einmal einer gesagt, auch Schaner, ja, was ist da, kaufen der alle Kinder FC-Hempel, warum sehe ich viel mehr blaue Hempel als grün, das sieht man nämlich gern, kann ich nur eine blaue Hempel auf der Straße. Ich sage, das bringt alles, diese Jugendaktionen, wo der FC startet, und die konnten immer ein tolles Dress kriegen, wenn sie da teilnehmen an diesem Kurs, oder? Und die tragen die Bekanntheit des Vereines in die Gemeinde, und das fällt doch den Leuten auf, wenn jeder Frau und jede sieht an FC-Dress, ja gut, da ist was los in diesem Verein, sonst gibt es da nicht.
Aber da müsst ihr mir noch eine Frage beantworten. Ihr habt diese große Nachwuchsabteilung angesprochen. Irgendwie muss es ja dann noch Plätze geben. Also hier im Stadion habt ihr einen Platz, wo ihr spielt, aber dann für so viele Jungs brauchen wir ja irgendwie noch weitere Plätze.
Wir haben unser Trainingscampus, Campus am Wiesenrhein. Dort haben wir nochmal 2,5 Plätze, Trainingsplätze, die voll ausbeleuchtet sind. Da startet jetzt auch, oder sind wir schon dran, bei der Planung mit einem neuen Gebäude. Das wird ein Multifunktionsgebäude werden mit 8 Kabinen, Gastrobereich, speziell Lager, Kraftkammer, Erholungsräume etc. Das heißt, auch dort ist eine Mischung. Von Plätzen her, ja, natürlicherweise für den gesamten Verein. Die Kabinen, die 8 Kabinen, da wird es schon auch eine Unterteilung geben. Nachwuchs, Kampfmannschaft. Es wird um einiges professioneller. Wir haben auch Büros für die Trainer, die dort und dort wirklich gut arbeiten können. Wir haben Kamerasysteme schon installiert bei den Plätzen. Das heißt, die Trainer können die Spiele filmen und nachhaltig das dann auch aufarbeiten. Das heißt, wir sind hier aktiv dran. Wir nennen es momentan Infrastrukturoffensive, muss man ganz klar sagen. Da sind wir ja sehr aktiv, weil einfach unsere Infrastruktur in die Jahre gekommen ist. Wir haben dort sehr große Probleme bekommen in den letzten Jahren, weil wir einfach zu stark gewachsen sind. Wir sind zu groß geworden, wir haben zu viele Projekte am Laufen gehabt.
Fantastische Probleme eigentlich.
Luxusprobleme, muss man ehrlich gesagt sagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es ist schon so, die Gebäude, die sind einfach in ein Alter gekommen, die sind nicht mehr tragbar. Man sieht es hier im Stand an der Holzstraße oder im Holz, wie man es gerne nennen. Wir haben neue Kabinen, wir haben ein neues Nachwuchsstübli hier, ein Nachwuchsclubheim, sagen wir es mal so. Das ist fantastisch und das hat man auch gemerkt, weil es wieder Leben eingehaucht hat hier im Holz. Und dasselbe, wo wir jetzt draußen im Trainingsbereich auch schaffen, dass wir dort einfach wieder eine neue Heimat haben, wo wir, ja, wie soll man sagen, wie man es heute eigentlich benötigt, eine Infrastruktur, dass die einfach wieder dort steht.
Es gibt einen ganz wichtigen Punkt, warum funktioniert es mit so vielen Spielern? Ich glaube, in Summe sind es ja mit Alteren und mit den Damen wahrscheinlich knapp 400 Spieler mit allen Problemen dann im Herbst. Es funktioniert nur, wenn wir eine intakte Vereinsgemeinschaft haben. Dass wenn die Trainer miteinander reden und sagen, du, halt ist ein bisschen knapp, wie machen wir es, dass man es gemeinsam löst? Oder? Die anders wäre es nicht möglich. Dann würde sagen, nein, im Plan steht, ich habe einen halben Platz, aus, fertig. Du kannst dich schleichen. So gibt es eben nicht so beim FC. Wir lösen die Themen dann gemeinsam und schauen aufeinander.
Ihr habt den Frauenfußball angesprochen. Da habt, nach meiner Recherche, gab es da sogar mal eine gemeinschaftliche Frauenabteilung mit der Austria. Das muss zu deiner Zeit auch mal gewesen sein, 12, 15.
Ja, die hat vorher schon begonnen. Die gab es dann noch am Anfang.
Am Anfang rein FC, ganz am Anfang.
Dann mit der
Spielgemeinschaft. Und dann hat der Metzler, hat damals der Herr geheißen, der da Chef war über diese Sache. Und das war eine Katastrophe. Da hat es hinten und vorne nicht geklappt mit der ganzen Ende. Da war die Mutter von dem Metzler war viel schlimmer wie er. Oder also die ist jeden Tag im Büro gestanden und irgendein Schmäh verlangt. Dann ist man zur Austria oder mit der Austria zusammen. Und Gott sei Dank hat sich dann der Zauber, dann muss man da wirklich sagen, aufgelöst. Es war eine reine Katastrophe damals.
Ja,
eine reine
Katastrophe. Ganz genau.
Nur Probleme.
Es war letztlich eine Struktur innerhalb des Vereines, die nicht integriert war. Und das war dann zum Scheitern verurteilt.
Ja. Das ist immer gefährlich.
Ja.
Und wann ging dieser Neuanfang? Also dieses aktuelle Projekt hat ja auch eine Vorgeschichte, glaube ich.
Ja. Das begann eigentlich durch Fußball Plus, wie der Umi schon angesprochen hat. Damals hatte mir eine Mädchenmannschaft und die hat sich dann mit der Zeit entwickelt. Diese Mädchen sind nun in der U19 gelandet, beziehungsweise die sind jetzt im 1B und manche von diesen Mädchen sind nun auch in der neuen Mannschaft, wo wir die neue Spielgemeinschaft eingegangen sind mit dem FC Dornbirn, die nun 3 Jahre lang so besteht, bis sie zu uns zu 100% rüberwächst. Sind dort schon 2 Mädchen mit dabei, 2. Bundesliga, die wollen dieses Jahr auch angreifen Richtung 1. Bundesliga. Warum sind wir diesen Weg gegangen, warum haben wir uns dafür entschieden, überhaupt so eine Mannschaft zu übernehmen? Ich meine, das ist ein riesen Brocken, der dazukommt. Wir haben damals ganz klar gesagt, wir wollen Mädchenfußball aufbauen und wir wollen das unterstützen. Und wir haben einen sehr, sehr starken und guten, positiven Zuspruch erhalten. Alleine im Kinderfußball unten haben wir schon wieder 14, 15 Mädchen, die danach kommen. Die sind halt noch ein bisschen zu klein. Wir haben eine U16-Mannschaft. Die U19 gibt es leider nicht mehr, weil es bei uns momentan vom Verband aus keine Liga gibt. Dafür haben wir nun mit anderen Vereinen wie Bregenz, auch mit Dornbirn, eine sogenannte 1B-Mannschaft gegründet in der höchsten Vorarlberg-Liga, also Amateurliga. Und sind dann dadurch eigentlich auch ins Gespräch gekommen mit dem FC Dornbirn, die sich von dort trennen wollten, diese Abteilung, und haben dann gemerkt, dass die Philosophie, der Hintergedanke sehr gut zusammenpasst. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir wollen für unsere Mädels eine Zukunft bieten, wir wollen genauso Plattformen bieten, wo sie hinarbeiten können, sich weiterentwickeln können. Und dadurch kam es nun zu diesem Zusammenschluss und da ist ein komplett neues Team dabei, da ist ein Flow dahinter, die wissen, was sie wollen, die arbeiten sehr professionell, ein komplettes Netzwerk auch dahinter mit Funktionären, die da mitgekommen sind, und da freuen wir uns schon drauf, also es wird sehr interessant dieses Jahr.
Aber umso wichtiger ist ja aber dann trotzdem, sie in den Verein zu integrieren, damit dieses, was gerade schon mal offensichtlich passiert ist, dass sich so ein Außenstehendes, dass es nicht passiert. Ne?
Das war auch einer der Gründe bei den Verhandlungen, als wir damals darüber gesprochen haben, wir wollen keinen Satellitenverein bei uns.
Genau, das ist gefährlich.
Ja. Wir haben gesagt, diese Erfahrung haben wir einfach gehabt, aus verschiedensten Richtungen, das wollen wir nicht mehr. Und was sie suchen, ist ein Verein, mit dem sie sich integrieren können, mit dem sie wachsen können. Das hatten sie bis dato nicht. Sie waren selbst bis dato nur Satellit und die wollen dazukommen. Das haben wir auch gemerkt beim Gespräch. Wir merken es auch jetzt im Hintergrund, wenn wir zusammenarbeiten. Die bringen sich ein, die wollen miteinander, die wollen das lernen, was wir machen. Die wollen aber auch, dass man sie auch kennenlernt und versteht, wie tickt der Frauenfußball. Es ist ein bisschen doch unterschiedlich zum dem Fußball, den wir momentan kennen, auch von der Organisation her. Das ist ein Miteinander, wo wir jetzt aufbauen müssen. Da sind wir ganz am Anfang, das wissen wir alle. Aber wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wollen ein Verein sein, das heißt FC Lustenau, Blau-Weiß. Und wir laufen alle in dieselbe Richtung. Das müssen wir jetzt aufbauen, das ist eine Arbeit. Aber wir wissen, wohin es gehen soll.
Du hast den FC Dornbirn angesprochen, der zweite Vorarlberger Fußballclub. Und vor uns hast du auch gesagt, dass ihr beim Cupfinale mit einem befreundeten Verein. Was sind neben der Austria die Vereine, wo man als FCler mit einem leichten Erregung hinfahren würde? Gibt es solche Vereine noch außer die Austria?
Wie soll ich sagen? Es ist als Lustenauer ist es interessant, die Stützung gegen den Lokalrivalen natürlicherweise zu spielen. Es gibt diese Rivalität, die große, natürlich aus der Bundesliga-Zeit noch mit Altach, gibt es sicherlich unter den Fans noch die eine oder andere Rivalität, die bestehen geblieben ist, aber nie in dieser Form, muss man ganz klar sagen. Und wir haben zu vielen anderen Vereinen eigentlich eher ein freundschaftliches Verhältnis.
Zu welchen?
Zu vielen, also in der Umgebung, wenn man mit Höchst darüber spricht, daneben FC Eck, die waren damals mit uns im Finale, war ein Riesen, das war mehr eine Party gemeinsam, als dass wir irgendjemand, dass es Konkurrenzdenken war. Natürlich sportlich auf jeden Fall, aber ansonsten ein Miteinander. Ich glaube, dass wir dort schon ein Verein sind, der eher freundschaftlich denkt, aber auf sportlicher Rivalitätsbasis, ganz klar.
Und die Kurve, da gibt es Beziehungen auch außerhalb Österreichs, richtig?
Genau, ja. Unsere Kurve, unsere Fans haben eine Fanfreundschaft, Verbindungen zum Chemnitzer Verein. Besteht schon sehr lange, ist eine wirklich enge Freundschaft geworden. Ich muss immer wieder drüber schmunzeln, es geht schon ein paar Jahre. Und wenn ich darüber denke, wer dort alles dabei war, jetzt haben alle schon Kinder und Familie, hat sich sauber sehr schön weiterentwickelt mit Rapid, eine sehr lange Freundschaft mit einzelnen Fanclubs, mit einzelnen Personen, wo wir uns immer wieder treffen, wenn man in Wien ist, ist man dabei, man ist in der Kurve, man steht drin. Das ist beigeblieben, obwohl, egal in welcher Liga, die kommen auch zu uns, die waren damals zweite Landesklasse, also siebte Liga, wo wir Meister geworden sind zum ersten Mal, sind die beide mit Bussen dahergefahren, um mit uns darüber zu feiern und haben sich gefreut, als ob wir in die erste Bundesliga aufgestiegen wären. Also das ist sehr schön. Ja.
Und die Situation in Lustenau heute, also letztendlich sportlich ist es alles klar, wir haben jetzt Bundesligisten, ihr habt für euch euer Konzept. Ich sehe einzelne Stromkästen, die sind bemalt. Es ist aber, ich habe jetzt nicht flächendeckend Graffitis überall gesehen. Ist das ruhig untereinander und jeder hat mit sich zu tun oder gibt es da schon immer mal, dass es irgendwo aufflammt, wenn irgendein Spiel ist oder wenn man sich trifft oder wie?
Grundsätzlich eigentlich nicht. Wir haben, also als Funktionärsebene kann man sagen, eine sehr gute Basis zur Austria. Die haben mir, das war auch ein Anliegen, es sind auch neue Leute dabei, bei uns neue, bei ihnen neue. Da spricht man wirklich auf Augenhöhe miteinander. Dort ist es völlig egal, in welcher Liga dass man spielt. Die Fans untereinander, wie soll man es erklären? Lustenau ist ein Dorf, grundsätzlich. Wir haben 24.000 Einwohner. Jeder von den Fans ist irgendwo miteinander in die Schule gegangen, man kennt sich. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Rivalität, was einmal knischt hat, gibt es immer wieder bis heute noch, das kann vorkommen, das ist auch so. Es würde auch nie jemand von uns auf deren Tribüne stehen, das wird nicht passieren, wenn überhaupt ins Stadion gehen, also dort ist schon die Schwierigkeit da. Also diese Rivalität besteht bis heute und die wird auch bleiben. Die gehört aber auch zu der Geschichte von Lustenau und es wäre schade, wenn sie wegfällt.
Aber das Aktive, das Schlimme ist eigentlich verschwunden, oder? Wo man einander buchstäblich bekämpft hat. Früher, aber wir waren ja zum Beispiel Schüler in der Klasse, waren die anderen Austria, die anderen waren FC. Neben mir ist ein Austrianer gesessen, oder? Wir sind miteinander in der Schule, dann war er Schriftführer bei der Austria, ich beim FC. Wir waren einmal, wo man an FC Fradelberg, unter Mattner hat damals der Mann geheißen, hat gründen wollen, haben die unsere Präsidenten Brüschweiler und ich weiß nicht, wer bei der Austria war, haben sich getraut, dann haben wir uns als junge Buben zu diesen Männern geschickt und natürlich das bekämpfen müssen, oder, als junge Burschen. Schlussendlich ist dann noch, also mein Sohn hat dann noch seine Tochter geheiratet. Wir haben ein Leben lang, der andere Austria, der FC, nie einen Streit gehabt. Jeder hat gewusst, der ist so, aus, fertig, oder? Und sind immer miteinander bestens ausgekommen, bis zum Schluss. Nie einen Streit. Aber natürlich, wenn es um ein Ding ging, dann war natürlich, hat es nur einen Weg gegeben, einmal blau und einmal grün, bei jedem, oder? So soll es auch sein, oder? Es gibt ja viele, es hat ja zum Beispiel Gags bei der Austria im Jahre 37, da sind 5, 6 Austrianer gewesen und 2 FCler, die sind ein Leben lang miteinander gegangen, ein Leben lang Freunde, haben aber miteinander auf dem Fußballplatz gegeneinander gespielt, aber hart, also da hat es keine große Rücksichtnahme gegeben, aber nach dem Spiel war alles wieder normal. Oder?
Grundsätzlich, wenn man die Fanszene selbst hernimmt, diese Rivalität von früher, die Derbys, die ist immer noch da. Also da gibt es keine Unterschiede. Und wenn wir jetzt natürlicherweise direkte Derbys hätten, und ich bin gespannt auf den, ich glaube der 28. ist es, wo wir das erste Mal wieder im Amateurbereich in der höchsten Liga gemeinsam gegeneinander ein Derby haben, weil die Amateure von ihnen abgestiegen sind. Sind wir nun in derselben Liga. Da bin ich gespannt, wie es dann wird, weil eines ist klar, für uns ist es ein ganz klares Derby. Da gibt es keinen Unterschied zwischen zweiter Liga und hier. Und da bin ich überzeugt, dass da ein paar hundert Leute von uns hingehen werden und in der Kurve stehen bei uns und supporten. Und wenn es bei denen genau dasselbe ist, dann wird das keinen Unterschied geben zwischen der zweiten Bundesliga und der Vorarlbergliga. Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen Rauchzeichen wieder geben wird am Himmel.
Und das Spiel findet hier statt?
Nein, das erste Spiel wird im Reichshofstadion stattfinden. Wir haben das Rückspiel dann im Frühjahr.
Aber das dürft ihr...
Das wird dann hier statt, je nachdem wahrscheinlich, wie es ausgehen wird.
Spannend. Das ist ein Termin, den man sich vormerken sollte, findet man auf der Internetseite des FC Lustenau. Wer euch nachvollziehen will, was ihr so macht, eine Internetseite fc-lustenau.at. Man findet euch auf Facebook, man findet, glaube ich, auch die Kurve auf Facebook.
Die Kurve ist auf Facebook, auf Instagram sind beide aktiv. Und auf TikTok seit neuestem sind wir auch als Verein unterwegs. Also wir gehen auch ein bisschen in die Filmszene.
Okay, also wer das alles nachvollziehen will, was hier passiert, kann das auf den Kanälen tun. Letzte Runde. Wenn es nochmal ein Derby gibt, zum Beispiel im Pokal, was ja grundsätzlich denkbar wäre, wenn ein Landespokal gewinnt und dann in den Bundespokal kommt und ihr müsstet im Reichshofstadion spielen, dieses Derby. Würdest du kassieren, Kurt?
Ja, ich glaube schon, wenn ich noch kann. Mittlerweile wird das ein paar Jahre sein, dann muss ich 90 sein, also glaube ich, kaum mal mit 90 Jahren noch kassieren.
mit dem Blick heute, war die Krise 2013, so schlimm sie in der Chronik wirkt, eigentlich für den Verein wichtig, um sich zu sammeln und heute die Situation so zu haben, wie sie heute ist, dass ihr als euch Verein gefunden habt, mit Fußball Plus ein ganz innovatives neues Projekt habt, eine breite Basis habt und eben nicht den Fokus auf den großen und schnellen Erfolg setzt, sondern wirklich auf die Breite, der Masse, meine ich gar nicht so, sondern wirklich auf das, was Fußball ausmacht, gesellschaftliche Integration, Miteinander. Habt ihr eigentlich das Beste aus der Krise gemacht, kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Aber vorher hat der Kurt erwähnt, das waren schöne Zeiten in der zweiten Bundesliga. Das möchte ich nicht missen. Wir haben jetzt eine eigene Strategie, eine neue FC-DNA, die auch gelebt wird. Es ist ein neues Jahrzehnt mit der neuen DNA, wo ganz klar ist, für was wir stehen. Wir haben ja auch diese Vier-Säulen-Strategie, die wir auch leben seit 10 Jahren. Nachwuchs, Vereinsgemeinschaft, Fußball Plus und Kampfmannschaft. Aber in der Kampfmannschaft haben wir ja das Thema, dass wir mit maximal 4, 5 Spielern spielen, die nicht im FC Lustenau Nachwuchs ausgebildet werden. Das heißt, wir sind auch sehr konsequent geblieben über die ganzen Jahre, was unsere Strategie und Ausrichtung anbelangt.
Julian, die letzte Frage gehört dir. Wenn wir uns in 10 Jahren hier wieder treffen im Clubhain und über die letzten 10 Jahre gemeinsam berichten, was müsste der Inhalt sein, dass du sagst, es ist alles gut gelaufen und du bist zufrieden? Also was sind die Pläne mit dem FC Lustenau 1907 in den nächsten 10 Jahren?
Also einerseits, ganz klar, was Gatom angesprochen hat, ist unseren Weg weitergehen, konsequent, nicht davon abkommen und einfach zu wissen, wer wir sind, unsere Werte beibehalten, das Miteinander. Das ist sicherlich, wenn wir das schaffen in den nächsten 10 Jahren, dann haben wir schon viel gewonnen. Sportlich gesehen wollen wir ganz klar in die höchste Amateurliga kommen. Das ist unser Ziel, aber mit diesem Weg. Das wollen wir schaffen. Und das nächste ist, die nächste Säule, natürlicherweise Fußball Plus, diese Sozialprojekte weiterhin zu bedienen, umzusetzen und dass wir ein starker Partner hier in der Region sind für die Menschen. Ein Anker auch für viele, eine Insel. Das ist für uns sehr wichtig und natürlicherweise auch, dass wir die Zuschauerzahlen am besten bis dahin verdoppelt haben, dass wir wirklich ein volles Haus haben, immer ein Fest haben und der nächste Punkt, und das ist für mich der Punkt, der momentan sehr, sehr viel Aufwand mit sich bringt, das ist die Infrastruktur. Dass wir in 10 Jahren sagen können, Stadion an der Holzstraße ist saniert, Wiesenrain ist vollkommen saniert, wir haben eine perfekte Infrastruktur rundherum, wo wir den Menschen wirklich das bieten können, mit dem wir arbeiten können. Wenn wir das in zehn Jahren geschafft haben und dort stehen, ich glaube, dann haben wir alles richtig gemacht.
Auf diesem Weg wünsche ich euch viel Erfolg. Ich kann euch, lieben Hörerinnen und Hörer, nur empfehlen, das Stadion hier in der Holzstraße einmal zu besuchen. Nehmt nicht das Auto, zumindest für die letzten Meter. Das wird hier ein bisschen eng, weil es eben so wunderbar gelegen ist, mitten zwischen Häusern. Eine fantastische Tribüne, die ihr euch unbedingt angucken müsst. Und hier sind ganz engagierte Leute, die Fußball und Leben und aber auch die Bedeutung des Fußballs richtig einschätzen können. Ich finde das Konzept Fußball Plus wirklich einzigartig. Schaut euch das mal an. Danke euch drei für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Danke euch für das fantastische Engagement. Ein wunderbarer Verein. Herzlichen Dank.
Danke
dir. Danke auch. Danke.
Danke dir.